Nee, ich bleib unten. Ich fühle mich irgendwie flexibler, wenn ich rumlaufen kann. Und das kann ich da oben nicht. Da oben stehe ich irgendwie so angewurzelt da. Das habe ich gar nicht so gern. Okay, also, das Thema, über das ich heute predigen darf, das passt eigentlich super zu dem, was wir gerade gemacht haben. Wir hatten eine Segnung, das heißt, irgendwo da kündigt sich eine neue Generation an. Da kommen, und wir haben, da kündigen sich noch mehr neue Teilmitglieder dieser Generation an. Wenn man sich so umguckt, sieht man dann doch schon die Ankündigung, da kommen noch weitere Kinder zur Welt. Eine neue Generation. Und eine neue Generation heißt auch immer, irgendwann findet ein Wechsel statt, ein Generationenwechsel, wie man so schön sagt. Und Generationenwechsel, das ist immer natürlich auch ein bisschen mit Herausforderungen verbunden, das ist mit großen Herausforderungen verbunden, aber es ist auch was ganz Tolles. So die Staffel weiterzugeben an die nächste Generation, die herangewachsen ist, die, von der man weiß, die ist befähigt, etwas weiterzuführen, was man vielleicht mal früher begonnen hat. Und wir erleben das ja an allen Ecken und Enden. Wir erleben das in der Wirtschaft, irgendwelche Gründer, Väter von Unternehmen, die ihr Unternehmen ihren Söhnen, Töchtern übergeben, und wir erleben es in der Politik, wo, naja, wenn wir uns in die Runde umgucken, da gibt es eine ganze Menge von uns, die kennen noch so Namen wie Brandt und Wehner und Strauß, guter Name, wer war das? Strauß, genau. Und viele von denen, aber die hier sitzen, viele von euch, die hier sitzen, kennen diese Namen aber schon so gut wie gar nicht mehr, sondern denken dann eher so, ja, Schmidt hätte mir was gesagt, Kohl vielleicht noch und so. Und wenn wir Alten dann zurückdenken, dann denken wir, meine Güte, da hat sich aber auch in den Stil dieser Politiker vieles verändert über die Jahre. Das war früher eine ganz andere Kategorie Diskussionen, als wir das heute kennen. Und so merkt man, Generationen verändern sich, Generationen sind anders, Staffelübergaben finden statt. Und das ist natürlich auch in der Gemeinde so. Und das ist auch etwas Gutes. Es ist etwas Zwangsläufiges, weil wir werden alle älter, die jungen Leute aber auch. Und somit ist das etwas Gutes und etwas Zwangsläufiges. Aber es ist auch verbunden mit Erwartungen. Die Alten hoffen natürlich, dass das Werk, das sie mal begonnen haben, entsprechend treu und in der gleichen Weise weitergeführt wird von der Generation, die nachkommt. Und hat auch diese entsprechende Erwartung an diese Generation. Die nachkommende Generation sieht das ganz anders. Die denkt dann, endlich Freiraum zu machen, was wir schon lange für richtig hielten. So sehr merkt man schon so ein bisschen das Spannungsfeld, zwischen dem wir uns bewegen. Letzte Woche hat Tom die neue Serie eingeleitet zum Thema Richter, das Buch der Richter, und hat uns die ganze Geschichte des Volkes Israels mit eingetaucht. Eine Geschichte, die ja eine bewegte Geschichte war. Eine Geschichte über viele Generationen, die damit begonnen hat, dass Abraham mal eine Verheißung, eine Zusage von Gott bekommen hat. Das wird mal das Land sein, das ich dir und deinen Nachfolgern und deinen Nachkommen geben werde. Und dann haben wir vieles gehört, was da an Zwischenstationen passiert ist. Über Gefangenschaft in Ägypten, Sklaverei einerseits, aber dann eine ganze Kette von Wundern, die Gott getan hat, um dieses Versprechen, was er dem Ersten in dieser Kette von Generationen gegeben hat, dieses Versprechen wahr werden zu lassen. Und er holt dieses Volk mit gigantischen Wundern, die er in Ägypten tut, um den Pharao zu überzeugen, es endlich ziehen zu lassen. Mit solchen Wundern holt er das Volk aus Ägypten raus. Als erstes. Dann muss das Volk durch ein Meer, unüberwindlich eigentlich. Gott macht das Meer trocken an der Stelle, wo es durchlaufen soll. Das Volk zieht durch und erlebt das nächste unglaublich große Wunder. Und im gleichen Atemzug nochmal ein Wunder, weil als die Ägypter sich dann doch nochmal anders überlegt hatten und hinterherpreschen und das Volk vernichten wollen, lässt er die Wellen, das Meer über den Ägyptern zusammenpreschen und das ganze Heer geht unter und ertrinkt. Ein unglaubliches Wunder. Das Volk hat schon wieder etwas erlebt, was wir uns heute auch schon fast gar nicht mehr vorstellen könnten. Oder? Also ich meine, wir Ja, wir kennen alle, ich habe den Titel von dem Film vergessen, wo der... Bitte? Bruce Almighty, genau. Wo er dann sitzt über seinem Suppenteller und hofft, dass das irgendwie die zwei Seiten auseinandergehen. Also, aber ein Meer, das ist eine ganz andere Kategorie, wo ein ganzes Volk durchzieht. Das sind ja nicht irgendwie 10, 20 Leute gewesen. Das sind Tausende gewesen, die da durch sind. Und dahinter kam ein Riesenheer. Das waren auch nicht 10 oder 20. Das waren Wagen, Pferde, das Waffen ohne Ende. Und Gott schwemmt es weg. In einem Riesenwunder. Dann versorgt er sein Volk auf den Zug durch dürres Land, durch Wüste. Auf dem Weg in das eigentliche Land, von dem er gesagt hat, das wird überfließen von Milch und Honig. Ihr dürft euch heute schon freuen. Es wird ein gigantisches Land, es ist ein tolles Land. Vertraut mir, ich habe euch jetzt da rausgeholt, ich bringe euch auch dahin. Ihr müsst da gar nicht dran zweifeln. Ich bin es, der das tut. Ihr lauft einfach. Sandalen an, Familie einpacken, Zelt auf den Rücken oder auf den Esel oder sonst wohin und los geht's. Lauft, lauft einfach, vertraut mir. Er ernährt sie auf übernatürliche Weise. Wieder ein Wunder, das wir uns kaum vorstellen können. Dann kommen sie an die Grenze des Landes, an den Jordan. Dann schicken sie Kundschafter raus, 12 Stück an der Zahl, in dieses Land, das versprochene Land. Sie gucken sich's an und die 12 kommen zurück. 2 sagen, gigantisch, irre, es ist genau wie Gott gesagt hat. Trauben, sowas kann man gar nicht tragen, so groß sind die. Riesig, ein fruchtbares Land. 10 sagen, vergesst das, was die gesagt haben, uneinnehmbar. Dieses Land, da sind lauter, die sind riesig, die Soldaten. Die Städte sind befestigt ohne Ende. Vergesst alles. Dass Gott dann an den Punkt kam, dass er gesagt hat, also langsam kriege ich, glaube ich, echt die Krise mit diesem Volk. Nicht zum ersten Mal, solche Momente hatte Gott schon immer wieder mal angesprochen, kriege ich die Krise mit diesem Volk, ist nachvollziehbar. Er hat das Volk mit einer Kette von unglaublichen Wundern an diesen Ort gebracht und jetzt sagen sie, nee, ich glaube, Gott kann das doch nicht. Gott hat dauernd Dinge getan, die kein Mensch konnte. Warum hätte er jetzt das nicht auch können sollen? Das ist völlig unlogisch. Eigentlich ist es unlogisch. Es ist nicht unlogisch oder es... So nach dem Motto, oh, das Volk, dieses Land ist uneinnehmbar. Nein, unlogisch ist zu sagen, Gott kann das nicht. Nach dem, was sie erlebt hatten, hätten sie eigentlich völlig anders denken müssen. Es war logisch, Gott kann das. Es entsprach all dem, was sie erlebt hatten. Es entsprach all dem, was sie kannten. Es entsprach all dem, was Gott mit ihnen schon getan hatte. Es war das einzig Vernünftige zu sagen, und wir laufen weiter, wir laufen weiter. Erstens mal, der blöde Jordan wird uns nicht hindern, weil wir hatten schon mal gesehen, dass wir durchs Wasser durchlaufen konnten, weil Gott den Weg frei gemacht hat. Und zweitens, was sind schon Riesen? Was sind schon befestigte Städte? Wenn Gott sagt, das ist so, dann ist es so. So war es bisher immer. Es kommt anders, weil diese 10 gesagt haben, geht nicht, keine Chance und gar nichts. Sagt Gott, wisst ihr was? Es geschehe nach eurem Glauben. So wie ihr es glaubt, könnt ihr es haben. Dreht noch ein paar Runden in der Wüste und zwar so lange, bis der Letzte, außer Josua und Kaleb, die 2 Kundschafter, bis der Letzte von euren Generationen gestorben ist, eine neue Generation da ist, die das alles nicht kannte und mit denen gehe ich in das neue Land. So, das ist so mal ganz grob die Hintergrundgeschichte. Und es gab immer wieder einen Startpunkt oder immer wieder einen Rückblick, oder wie soll ich sagen? Gucken wir mal zurück auf die Geschichte, ganz am Anfang, als Mose die Versprechung von Gott bekommen hat, dieses Land zu bekommen. Das war auch mit einem Auftrag verknüpft. Und diese Stelle haben wir letztes Mal auch schon gelesen. Ich möchte aber trotzdem mal lesen. Ich habe ein paar Folien gemacht, die sind nicht besonders gigantisch mitreißend, aber ihr könnt die Verse mitlesen, das hilft vielleicht. 2. Mose 34. Da sagt Gott zum Volk Israel, beachte genau, was ich dir heute gebiete. Siehe, und jetzt geht es um dieses versprochene Land. Siehe, ich will vor dir die Amoriter, Kanaaniter, Hethiter, Perisiter, Heviter, Jebusiter vertreiben. Hüte dich mit den Bewohnern des Landes, in das du kommen wirst, einen Bund zu schließen, damit sie nicht zur Falle werden in deiner Mitte. Vielmehr sollt ihr, Jetzt kommt die ganze Liste. Ihre Altäre niederreißen, ihre Gedenksteine zertrümmern, ihre Ascherim, also ihre Götzen ausrotten. Denn du darfst dich vor keinem anderen Gott anbetend niederwerfen. Denn der Herr, dessen Name eifersüchtig ist, ist ein eifersüchtiger Gott. Dass du ja keinen Bund mit den Bewohnern des Landes schließt. Denn dann könnte man dich einladen und du könntest, wenn sie ihren Göttern nachhuren und ihren Göttern opfern, dann könntest du von ihren Schlachtopfern essen und du könntest von ihren Töchtern für deine Söhne nehmen. Und wenn dann ihre Töchter ihren Göttern nachhuren, könnten sie deine Söhne auch dazu verführen, ihren Göttern zu dienen. Gegossene Götter sollst du dir aber nicht machen. Klarer Auftrag, lange zurück, eigentlich der Beginn der ganzen Reise. Und es war klar, hey, das gilt, bis ihr in dem Land drin seid. Und das war ja schon klar, das geht über Generationen. Das war ja jetzt nicht irgendwie, hey, wir wandern mal schnell, wir setzen uns ins Auto, fahren mal irgendwie ein paar tausend Kilometer, sind morgen da, übermorgen spätestens. Das war eine lange Reise. Sie hatten jetzt eine ganze Geschichte hinter sich und das war über viele Generationen. Und kommen jetzt in ein neues Land. Und die Aussage war, Leute, was immer ihr macht über diese Zeit, achtet darauf, dass ihr euch nicht anderen Göttern zuwendet. Warum? Weil ihr erlebt habt, dass es nur einen Gott gibt, der euch retten kann. Und das bin ich, sagt Gott. Und das hatten sie, habe ich vorhin schon gesagt, die ganze Zeit auch so erlebt. Er war der Einzige, der sie immer wieder gerettet hat, ernährt hat, befreit hat, weitergeführt hat, zum Ziel gebracht hat. Und deshalb sagt er auch zu Recht, lasst die Finger von den anderen Göttern. Und so wie Mose das Volk Israel ermahnt hat, lesen wir dann in Josua 23, das ist kurz bevor das Buch der Richter dann anfängt, lesen wir was Ähnliches nochmal. Da ermahnt Josua, kurz bevor er stirbt, ermahnt er das Volk auch nochmal und sagt, so achtet um eures Lebens willen genau darauf, den Herrn, euren Gott, zu lieben. Denn wenn ihr euch abwendet und euch an den Rest der Nationen hängt, an die, die bei euch übrig geblieben sind und euch mit ihnen verschwägert und in ihnen aufgeht und sie in euch, dann sollt ihr mit Sicherheit wissen, dass der Herr, euer Gott, nicht fortfahren wird, diese Nationen vor euch zu vertreiben. Und dann hat das Volk Israel, die Geschichte geht dann noch ein bisschen weiter, wer das mal lesen möchte, ist es hochspannend, die sitzen dann oder stehen dann da und sagen, Josua, niemals wird das passieren. Wir wollen dem Herrn dienen, das ist doch ganz klar. Wir kennen ihn doch, wir werden ihm dienen, mach dir mal da keine Sorgen, das sagen sie dreimal. Und kurz danach haben wir Richter 1, wo wir dann letzten Sonntag mitgekriegt haben, wie dann die Geschichte sich abgespielt hat. Ihr erinnert euch, das war eine Geschichte von eigentlich einem stetigen Abwärtstrend. Und am Ende hat das Volk nicht das erreicht, was es hätte erreichen sollen und auch hätte erreichen dürfen, weil Gott es ihnen eigentlich zugesagt hatte. Sind nicht in den Genuss des vollen Erbes gekommen. Und dann beginnt Richter 2, das ist unser Text heute. Und er beginnt mit dem Besuch des Engel des Herrn. Da kommt Gott ins Spiel, taucht auf und, ja, ich würde eigentlich sagen, er stellt sie in den Senkel. Er ermahnt sie ziemlich scharf und sagt, hey, Richter 2, Vers 1, können wir das lesen. Ich habe euch aus Ägypten heraufgeführt und euch in das Land gebracht, das ich euren Vätern zugeschworen habe. Und ich sagte, ich werde meinen Bund mit euch nicht brechen in Ewigkeit. Und ihr sollt keinen Bund mit den Bewohnern dieses Landes schließen und ihre Altäre sollt ihr niederreißen. Aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Was habt ihr da getan? So habe auch ich gesagt, ich werde sie nicht vor euch vertreiben. Sie werden euch zu Geißeln für eure Seiten werden und ihre Götter werden euch zur Falle werden. Und es geschah, als der Engel des Herrn diese Worte zu allen Söhnen Israel geredet hatte, da erhob das Volk seine Stimme und weinte. Und sie gaben jenen Ort den Namen Bochim, die Weinenden, und sie opferten dort dem Herrn. Und dann geht die Geschichte weiter und es kommt wie eine Erklärung, die wir dann lesen können. Und damit kommen wir auch an das Thema des heutigen Tages. Aber die Geschichte wollte ich euch nicht ersparen, weil nicht jeder hat letzten Sonntag alles hören können. Aber es ist wichtig, diese Kette zu kennen. Auf jeden Fall, Josua entlässt dann das Volk, Vers 6, und die Söhne Israel gingen hin, jeder in sein Erbteil, um das Land in Besitz zu nehmen, also jetzt das zu tun, was Gott eigentlich von ihnen jetzt noch fertig gemacht haben wollte. Und das Volk diente dem Herrn alle Tage Josuas und alle Tage der Ältesten, die nach Josua noch länger lebten, die das ganze große Werk des Herrn gesehen hatten, das er für Israel getan hatte. Dann starb Josua, der Sohn des Nun, der Knecht des Herrn, 110 Jahre alt. Und sie begruben ihn und so weiter. Und dann kommt Vers 10. Und eine andere Generation kam nach ihnen auf, die den Herrn nicht kannte und auch nicht das Werk, das er für Israel getan hatte. Da taten die Söhne Israel, was böse war in den Augen des Herrn, und dienten den Baalim. Da kommt der Kasus Knaxus ins Spiel. Das Problem war geboren. Alle, die die Geschichte Gottes mit seinem Volk gekannt haben, bis dahin waren jetzt tot. Josua war tot, die letzten Ältesten waren tot. Alle, die noch was irgendwie hätten erzählen können, waren tot. Jetzt kommt eine neue, also kommt. Und da ist eine andere Generation, die steigt jetzt ein und die weiß von nichts. Irgendwie weiß die von nichts. Und was dann daraus passiert, das haben wir dann letztes Mal eigentlich schon gehört gehabt, dadurch, dass sie alles das tun, was Gott nicht will, und genau das Gegenteil von dem tun, was Gott will, passiert auch das, was Gott angekündigt hat. Und sie erleben diesen Niedergang, von dem Tom letztes Mal auch schon erzählt hat, erleben Plünderungen, erleben Sklaverei, erleben, wie Gott aber trotzdem immer wieder Mitleid hat und es diese Aufs und Abs mit den Richtern gibt. Aber eigentlich ist es alles nur eine Abwärtsspirale. Und das nimmt seinen Anfang mit diesem einen Satz: einer Generation, die den Herrn nicht kannte und auch nicht das Werk, das er für Israel getan hatte. Als ich das gelesen habe, das geht euch bestimmt genauso, habe ich mich etwas gefragt. Eine Generation, die fällt ja nicht plötzlich aus dem Himmel. Also das ist ja nicht so, oh, jetzt sind alle tot und was machen wir denn jetzt? Schwupp, eine neue Generation ist da. Die ist ja herangewachsen. Die sind ja 20, 25 Jahre mit den Alten, die da langsam davon starben, mitgelaufen. Die sind ja auch mit aufgewachsen. Und die sind ja nicht einfach so aus dem Himmel gefallen, so, huch, eine neue Generation, Überraschung, was machen wir denn jetzt mit dem? Ich kannte Gott nicht. Sondern was ist dort passiert in diesen Jahren, in denen diese Generation mit der Elterngeneration gemeinsam unterwegs gewesen ist? Die haben doch eigentlich alles mit ihren Eltern erlebt. Die haben 20, 25, 30 Jahre lang Siege erlebt, sie haben auch Niederlagen erlebt, sie haben erlebt, sie müssten auch erlebt haben, wie ihre Eltern Gott gefeiert haben, wenn sie Siege hatten, wie sie die Feste gefeiert haben, die damit zusammenhingen, wie sie das Gesetz kennengelernt haben. Ich kann mir nicht vorstellen, was ist da nicht passiert, was ist da schiefgegangen, oder? Ich meine, hier sitzen jetzt auch mehrere Generationen in einem Raum. Wenn jetzt irgendwie die letzten Alten sterben, dann kann doch niemand von uns sagen, ich habe noch nie was von Gott gehört, der jetzt hier im Raum ist. Also das ist das, was ich irgendwie mich gewundert habe und gedacht habe, wie geht das denn, was ist denn da passiert? Irgendwie haben sie zwar vieles erlebt, sie haben den Auftrag Gottes sicher auch schon x-mal gehört gehabt, den wir vorhin gelesen haben, aber aus irgendeinem Grund hat es ihr Herz nicht erreicht. Das muss irgendwie eine äußere Form gewesen sein für sie. Anders kann ich mir das nicht erklären. Irgendwie, sie haben die Traditionen gelernt, sie haben gelernt, okay, Feste feiert man so, den Text, den man dann liest, den findet man dort. Aber das müssen Buchstaben, Formen gewesen sein, die ihnen irgendwie nichts gesagt haben. Es war ihnen offenbar auch nicht klar, dass es nicht einfach der Job der Eltern war, so nach dem Motto, wir werden jetzt das Land erobern, sondern dass es doch Gottes Verheißung war. Es war ihnen offenbar auch nicht klar, diese ganze Kette von Wundern, die ihre Eltern, Großeltern, Urgroßeltern erlebt hatten und die sie sich immer wieder erzählt haben, regelmäßig bei den Festen, das hat denen irgendwie gar nichts gesagt. Das war für die irgendwie Worthülse. Anders kann ich es mir nicht erklären. Irgendwie ist dieser Klick, diese Beziehung zu Gott selber, hat bei ihnen nicht stattgefunden. Dass es ihr Auftrag sein würde und warum sie einen Auftrag hätten, dieses Land in Besitz zu nehmen, war ihnen offenbar auch nicht klar. Und die Versprechung, die Gott gemacht hat, dass das Gute an diesem Land ist und warum es sich lohnt, dieses Land einzunehmen, das war ihnen, danke, das war ihnen, ich warne dich nächstes Mal, wenn ich huste, das war ihnen offensichtlich aber auch nicht klar. Was ist das für ein Land? Warum lohnt es sich, dieses Land einzunehmen? Was ist das Spezielle an diesem Land? Ja, das ist halt eine Geschichte von Abraham. Ich habe von dem gehört. Gott hat es dem versprochen und wir müssen jetzt den Job machen. Was haben wir davon? Die haben auch nette Frauen. Und die Götter. Ja, sorry, ob ich jetzt diesen Gott meiner Vorfahren anbete oder den Gott meiner Frau oder meiner Nachbarsfamilie oder von wem auch immer. Was ist denn daran so wichtig? Man merkt, sie hat keine Beziehung zu der Geschichte ihrer Vorfahren und schon gar keine Beziehung zu Gott. Und was man auch natürlich noch merkt, ist, sie haben die Kompromisse ihrer Eltern auch mitgekriegt. Und das hat sicher auch dazu beigetragen, Dinge muss man nicht so ernst nehmen. Es gibt ja in der Geschichte, die dann kurz vor dieser Generation stattfand, als sie das Land eingenommen haben, auch unter Josua, hat Gott ja gesagt, hey Leute, schließt keine Bündnisse mit den Leuten dort. Und sie haben es halt doch getan. Sie haben sich auch teilweise verarschen lassen, auf gut Deutsch gesagt. Da kam einmal ein Nachbarstädtchen, die Leute haben sich besonders alt und gammelig angezogen und haben gesagt, hey, wir sind von ganz weit weg, wir haben nichts mehr Richtiges zu essen, aber wir haben gehört, ihr seid ganz toll, schließt doch einen Bund mit uns. Und sie haben sich schlichtweg aufs Kreuz legen lassen. Was wäre die richtige Handlung gewesen? Und eigentlich hätten sie das wissen können aus ihrer Geschichte heraus. Sie hätten Gott fragen können. Und Gott hätte ihnen gesagt, hey Leute, das sind eure Nachbarn. Lasst euch nicht aufs Kreuz legen. Haben sie aber trotzdem gemacht. Sie haben sich aufs Kreuz legen lassen und damit haben sie einen Bund geschlossen. Und da Gott treu ist und sich auch zu den Bündnissen seines Volkes hält, hat er dieses Völkchen auch nicht mehr vor ihnen vertrieben, sondern war das halt so gegeben. Und das haben diese Kinder natürlich auch mitgekriegt und gedacht, ja, aber sie könnten dann gedacht haben, ja, so schlimm war es eigentlich nicht. Ich meine, das sind ja auch keine Unmenschen, die sind ja auch nett. Also ich spiele immer mit dem Nachbarsjungen, der ist ganz okay. Und Fußball macht er mir was vor. Das lohnt sich, mit dem zu spielen. Also die haben gar nicht den Plan mehr gesehen, was Gott eigentlich Größeres und ganz anderes will. Was Gott will, ist ja, dass das schon damals wollte, und das hat er auch schon über Generationen gesagt, hat gesagt, Leute, lehrt eure Kinder. Lehrt eure Kinder. Und wenn ich heute hier stehe, dann sage ich das auch mir als Vater, obwohl meine Kinder schon langsam am Abziehen sind. Aber ich sage es auch uns allen, wir müssen unsere Kinder lehren. Warum müssen wir unsere Kinder lehren? Das lesen wir in 2. Mose 10, Vers 2. So werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Also zu den Kindern, wir sollen Kindern und Kindeskindern, also Enkelkinder und so weiter, sollen wir erzählen die großen Taten Gottes, damit sie erkennen, dass ich der Herr bin, sagt Gott. Und da geht es um ein tiefes Erkennen, um dieses Erkennen, nicht nur irgendwie, ah ja, ist eine nette Tat, boah, das ist schon irgendwie cool, sondern wo es um ein Erkennen im Herzen geht, sondern nach dem Motto, Gott möchte in die Herzen der Kinder hinein, möchte in die Herzen der Kindeskinder hinein, er möchte eine Beziehung zu ihnen haben. Das hat er eigentlich immer wieder auch vorbereitet, hat in 5. Mose 31, ab Vers 10, auch eine Stelle, die wir lesen können, nehme ich an. Da heißt es, und Mose befahl ihnen und sagte, am Ende von 7 Jahren, zur Zeit des Erlassjahres, am Fest der Laubhütten, wenn ganz Israel kommt und vor dem Herrn deinen Gott an der Stätte zu erscheinen, die er erwählen wird, dann sollst du dieses Gesetz vor ganz Israel ausrufen lassen, vor ihren Ohren. Versammle das Volk, die Männer, die Frauen und die Kinder und deinen Fremden, der in deinen Toren wohnt, damit sie hören und damit sie lernen, und den Herrn, euren Gott, fürchten und darauf achten, alle Worte dieses Gesetzes zu tun. Und ihre Kinder, die es nicht wissen, sollen zuhören, damit sie den Herrn, euren Gott, fürchten lernen, alle Tage, die ihr in dem Land lebt,
in das ihr über den Jordan zieht, um es in Besitz zu nehmen. Gott erwähnt extra hier die Kinder. Leute, lehrt eure Kinder, erzählt euren Kindern uns die Großtaten, die Gott gemacht hat. Wie herrlich Gott ist, was er in eurem Leben gemacht hat. Ich meine, wir Christen haben auch eine Menge zu erzählen, was Gott in unserem Leben gemacht hat. Komme ich nachher nochmal drauf. Es ist ja nicht nur das Volk jetzt irgendwie, ja, er hat den Jordan platt gemacht und er hat das Schilfmeer vorher nochmal aufgemacht. Alles große Taten, aber er hat ja auch in unserem Leben und auch in ihrem Leben sehr viel getan. Und dann spannend, alle 7 Jahre soll Israel das ganze Gesetz dem gesamten Volk vortragen. Alle 7 Jahre. Und was ich da gedacht habe, ist, ich habe einen Jugendkreis geleitet, auch schon viele Jahre her. Irgendwann habe ich mich ertappt, dass ich gedacht habe, also dieses Thema, das haben wir jetzt schon so oft gemacht. Die Teens fassen sich ja langsam an den Kopf, wenn wir das Thema schon wieder machen. Und habe völlig vergessen, wie lange das jeweils her war, manche Themen mal wieder wiederholt zu haben. Und habe gar nicht bedacht, dass es ja Wechsel in der Jugend gegeben hatte. Manche waren schon in Ausbildung unterwegs, manche sind schon irgendwo weggezogen oder sonst irgendwas. Andere sind dazugekommen, die hatten das noch nie gehört. Und dann wirklich mal zu sagen, hey, es ist nicht schlimm, Dinge immer und immer wieder zu wiederholen. Im Gegenteil, es ist offensichtlich nötig. Und Gott ermahnt sein Volk auch schon im Alten Testament, sagt, werdet nicht müde, euren Kindern immer und immer und immer und immer wieder die großen Taten Gottes zu erzählen und wer er ist. Denn das waren die 2 Dinge, an denen wir lernen, dass diese neue Generation, die das Land hätte einnehmen sollen, gescheitert ist. Sie kannten Gott nicht und sie wussten nichts von seinen Taten. Und das hätte anders sein können. Und das ist eine Ermahnung auch an uns. Wie ist es denn mit unseren Kindern? Wie ist es mit uns selbst? Manchmal sind wir auch vergesslich. Oder? 5. Mose, Vers 18. Und ihr sollt diese meine Worte auf euer Herz und auf eure Seele legen und sie als Zeichen auf eure Hand binden und sie sollen ein Merkzeichen zwischen euren Augen sein. Und ihr sollt sie eure Kinder lehren, indem ihr davon redet, wenn du in deinem Haus sitzt und wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Das ist ein 7x24-Stunden-Job. Das ist nicht irgendwie so, man könnte sich ja leicht zurücklehnen und sagen, ach, das ist alles easy. Sonntags haben wir Team Possible, sonntags haben wir Schäfchen, Krabbelmäuse, Teenie-Gruppe und was immer. Da wird noch genug erzählt. Das brauche ich daheim jetzt nicht auch nochmal alles irgendwie vorzuleiern. Falsch. Was Gott ja hier zu seinem Volk sagt, ist, hey Leute, 7x24 Stunden, ihr erzählt nicht nur etwas, ihr lebt auch etwas vor. Und ihr seid gefordert, authentisch vorzuleben, wer Gott für euch ist und was er für euch bedeutet. Und wenn ihr das authentisch nicht macht oder wenn ihr das nicht authentisch macht, dann werden sie es nicht ernst nehmen. Und das ist genau das, was da passiert ist. Irgendwo muss dieser Knacks ja passiert sein, als das Volk hätte das Land erobern sollen und es dann nicht tat. Also irgendwas hat sie dazu geführt, dass sie sagen, ist alles nicht so wichtig, was meine Eltern da gemacht haben, meine Großeltern, alles gut. Ja, waren nette Leute, ich habe sie gern gehabt, aber bedeutet nichts. Allzeit bereit, das ist so ein bisschen das Stichwort. Es ist unser Auftrag, unsere Kinder zu lernen, die Taten in die nächste Generation hinein zu vermitteln und aber sie auch die nächste Generation zu befähigen, ihre eigene Beziehung mit Gott zu bauen und ihre eigenen Erlebnisse mit Gott zu machen und ihre eigene Geschichte mit Gott zu erleben, die sie auch ihren Kindern wieder weitererzählen kann. Diese Generation hier, von der wir gelesen hatten, die kannten vielleicht das Gesetz vom Hörensagen, aber in ihrem Herzen war es nicht. Oder eine andere Generation kam, haben wir gelesen, die den Herrn nicht kannte, noch nicht das Werk. Also die Kernfragen für uns ist, wer ist der Herr? Also wer ist Gott? Wir müssen Gott erkennen und unsere Kinder müssen Gott erkennen, auch wir müssen Gott erkennen. Zweite Frage, was hat er für sein Volk getan? Wir müssen es auch wissen. Wenn wir nicht wissen, was Gott für sein Volk getan hat, was wollen wir denn dann unseren Kindern erzählen? Und ich denke, da sind wir auch manchmal vielleicht ein bisschen lax, also zumindest ich. Von wegen, Bibel lesen, passt das immer so in den Zeitplan hinein? Aber wenn wir es nicht tun, woher wollen wir denn wissen, was hat Gott eigentlich für uns getan? Was sind die Taten, die Gott für uns gemacht hat? Was ist das denn mit der Befreiung von Jesus? Warum ist Jesus denn am Kreuz gestorben? Was bedeutet das denn für mich als Christ? Wie kann ich es denn meinen Kindern erklären? Kann ich es meinen Kindern erklären? Es ist wichtig, dass wir das können. Dass wir uns nicht darauf verlassen, dass andere es schon tun werden und irgendwie uns da aus Angst oder aus falscher Scheu oder aus welchen Gründen auch immer zurückziehen oder aus der Angst, wir könnten was nicht ganz theologisch, astrein, korrekt, hundertprozentig sicher irgendwie erzählen. Das ist völlig egal. Du hast doch eine Beziehung mit Gott. Aus der Beziehung können wir alle etwas erzählen, unseren Kindern. Und es ist wichtig, dass wir es tun. Genau, und wir müssen wissen, was Gott uns versprochen hat. Was ist eigentlich die Hoffnung in unserem Leben? Auf was laufen wir denn zu? Warum ist es denn diese Hoffnung auch wert, als Christ ein treues, Gott gegenüber treues Leben zu leben? Was ist uns denn versprochen? Worauf rennen wir denn zu? Kennen wir die Hoffnung? Es ist wichtig, dass wir sie kennen, dass wir uns damit ja auch auseinandersetzen. Aus dem Wissen heraus, jetzt komme ich zum Punkt, was heißt es für uns? Wir als Eltern, wir als Alte, habe ich das mal ein bisschen bewusst provokant gesagt, irgendwie, wir haben die Verantwortung, wie ich es schon gesagt habe, weiterzugeben, was Gott uns gegeben hat. Wer er ist, was er getan hat, was die Hoffnung ist, die er uns gegeben hat, weil Gott hat keine Enkelkinder. Das ist immer so ein beliebter Spruch, so von wegen, ich habe Kinder, ja, die sind dann irgendwie schon mitgläubig, die wachsen da irgendwie mit rein. Nein. Die brauchen ihre eigene Beziehung mit Gott. Die sind nicht einfach plötzlich als Enkelkind, als Urenkelchen irgendwie so mit dabei, sondern Gott möchte Kinder. Seine Kinder. Und es gibt nicht seine Enkel. Es gibt nur seine Kinder. Wir sind es, wenn wir an ihn glauben. Und unsere Kindern wünschen wir auch, dass sie lernen, dass sie ihn kennenlernen, eine Beziehung zu ihm bekommen, an ihn glauben können, ihn erleben und seine Kinder werden. Und in 1. Petrus 3 lesen wir was ganz Ähnliches, was wir vorhin in Mose gelesen haben. Da schreibt nämlich Petrus, seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert, aber mit Sanftmut und Ehrerbietung. Eigentlich spricht er das nicht an die Kinder oder an die Familien oder sowas, sondern es geht darum überhaupt, dass wir als Christen Rede und Antwort stehen können über was wir glauben. Aber wo, wenn nicht in unserer eigenen Familie, fängt es denn an? Unseren Kindern gegenüber, unseren Eltern vielleicht auch gegenüber und denen gegenüber, die Gott noch nicht kennen in unserer eigenen Familie. Genau, das ist allzeit bereit. Wir haben schon gesehen, das Wissen allein hat offensichtlich nichts geholfen. Also nur zu vermitteln, Gott hat dies getan, Gott hat das getan und so weiter, hilft uns nicht weiter. Hilft auch unseren Kids nicht weiter. Sondern es geht darum, dass sie eine eigene Beziehung bekommen, habe ich schon gesagt. Das heißt aber für uns, dass wir ein paar Dinge beachten müssen. A, haben wir schon gesagt, lehre deine Kinder. Wer ist Gott? Warum tun wir, was wir tun? Und bei warum tun wir, was wir tun, ist eine wichtige Frage. Warum gehen wir in den Gottesdienst? Warum beten wir? Warum lesen wir Bibel? Warum ist Gemeinde wichtig? Oder auch warum denken wir über bestimmte, auch gesellschaftliche Themen, so wie wir halt über sie denken? Warum sind wir... Warum sagen wir zum Beispiel, dass Sex vor der Ehe nicht gut ist und nicht richtig ist? Warum sagen wir das zum Beispiel? Warum lehren wir solche Dinge? Was steckt denn dahinter? Ist es einfach Böswilligkeit, weil wir denken, Gott ist ein Spielverderber? Nein, sondern weil Gott einen besseren Plan hat und etwas Gutes versprochen hat und wir uns selbst dieses Guten berauben, wenn wir uns nicht daran halten. So wie das Volk Israel sich des Guten beraubt hat, weil es diese Kompromisse eingegangen ist. Davor können wir unsere Kinder nicht unbedingt endgültig schützen, aber wir können ihnen zumindest sagen, wie die Dinge gedacht sind, sodass sie es verstehen können und dann selber auch lernen können, ja, daran will ich mich halten, weil ich vertraue langsam Gott, dass er es gut mit mir meint, dass sie da hineinwachsen. Warum lassen wir Kinder, warum lassen wir Finger von Drogen? Warum sind wir der Meinung, dass Abtreibung Mord ist? Und solche, all solche Dinge. Das sind aber dann eher so die anderen Fragen. Aber eben auch, warum gehe ich in die Gemeinde? Warum lese ich Bibel? Zweitens, lebe deinen Glauben konsequent. Und wenn du Fehler machst, dann steh zu ihnen. Wir machen ja alle Fehler. Und lebe den Kindern vor, was es heißt, mit Fehlern vor Gott umzugehen. Dass er vergibt. Er ist doch ein guter Gott. Wir sind alle nicht, keiner von uns ist fehlerlos. Wir sind nicht fehlerlos, unsere Freunde sind es nicht. In der Gemeinde ist es niemand. Ich kann in die Runde gucken, ich habe keine Ahnung, was ihr für Fehler habt, aber ich kenne meine und ich weiß, ihr habt eure. Was immer das dann jeweils ist, ist völlig egal. Wir sitzen da alle in einem Boot. Aber lebe keine Kompromisse, sondern wenn wir fallen, dann dürfen wir wieder aufstehen, wir dürfen erwarten, dass Gott uns vergibt. Und aus dieser Vergebung heraus dürfen wir leben und das dürfen wir unseren Kindern auch vorleben. Drittens, lebe Gemeinde. Lebe Gemeinde vor, lebe, was es heißt, Teil des Leibes Christi zu sein. Lebe es vor, was überhaupt Leib Christi bedeutet oder Leib Gemeinde bedeutet, wo alles zusammenspielt, Gaben sich ergänzen, wo man sich einander braucht, wo man merkt, man ist eigentlich, Familie ist was Größeres als nur die leibliche Familie. Sobald ich Kind Gottes bin, und dann gehöre ich in eine Familie hinein, die ist viel, viel größer und viel lebendiger und hat eine ganz andere Zusage von Gott noch, die viel breiter ist als das, was ich bisher kenne. Und der Horizont wird plötzlich viel weiter, auch von unseren Kindern. Die Hoffnung wächst. Lebe Gemeinde vor. Nimm einfach, und das heißt auch wieder konsequent sein, nimm am Gemeindeleben teil mit deinen Kindern. Unterstütze sie dabei, selber am Gemeindeleben teilnehmen zu können. Manchmal müssen wir sie dann vielleicht doch mal Jugendkreisabend fahren. Oder ihnen beibringen, wie es mit dem Fahrrad funktioniert. Oder sie mal loslassen, weil wir genau wissen, okay, sie sind halt dann doch noch um 9:30 mit dem Fahrrad unterwegs. Ja, müssen wir vielleicht auch lernen. Denk dran, dass du vielleicht mehrere Kinder in unterschiedlichem Alter hast. Das ist nämlich eine Falle. Du denkst, oder ich denke ganz schnell mal, das habe ich meinen Kindern allen erzählt. Und meinst, das habe ich meiner ältesten Tochter erzählt. Aber meine Jüngste war da nicht dabei. Der muss ich das auch erzählen. Das Gleiche, was ich vorhin mit dem Wiederholen gesagt habe, gilt natürlich auch in der eigenen Familie. Wir haben vielleicht mehrere Kinder. Wir müssen es allen immer wieder erzählen. Es müssen alle die Chance haben, es zu lernen. Es geht ja um jedes Einzelne. Und das passiert schnell. Ich habe mich kürzlich mal gefragt, warum ist es oft so, also ich habe schon ein paar Beispiele gesehen, warum ist es oft so, dass die älteren Kinder so ein straightforward Glaubensleben leben und die jüngeren häufig nicht. Es muss nicht daran liegen, dass wir es vergessen haben. Es kann viele Gründe haben, aber wir sollten darauf achten, dass wir es nicht vergessen, dass zumindest das als Grund ausscheidet. Unterweise deine Kinder darin, ihren Glauben in den Alltag zu übersetzen. Es ist ja nicht damit geholfen, dass wir ihnen einfach erzählen, hey, Gott ist der und Gott kann das und Gott ist so und Gott macht dies und Gott hat alle Macht und Gott kann was weiß ich was. Wir müssen vielleicht auch manchmal unseren Kindern helfen, wenn sie dann kommen und sagen, hey, ich habe da so einen blöden Klassenkameraden, den könnte ich ungespitzt in den Boden rammen und sagen, ist jetzt vielleicht nicht die ganz so christliche Methode, aber es gibt da eine andere Möglichkeit. Wir könnten ja mal zusammen beten. Gott kann eingreifen. Vielleicht lässt du es ihn machen und greifst nicht selber zum Baseballschläger. Also irgendwie, wie können wir unseren Kindern beibringen, die Wahrheiten, die wir aus Gottes Wort kennen, in ihren Alltag hinein zu transportieren? Ich meine, die gleiche Herausforderung haben wir für uns. Die gleiche Herausforderung haben wir in der Gemeinde, wo wir gefordert sind, einander zu helfen, das immer wieder auch zu tun und zu gucken, wie kann ich meinen Glauben aktiv, praktisch leben. Wie geht denn vergeben? Wie geht denn mit Ängsten umgehen? Wie kann ich denn Gott hören? Und solche Dinge unseren Kindern beizubringen, ist ja wichtig, wenn es darum geht, sie sollen ja eine eigene Beziehung zu Gott bekommen. Und eben der letzte Punkt darin, hilf deinen Kindern, Gott selbst und ihn ganz persönlich kennenzulernen. Das ist unsere Verantwortung als Eltern, als Alte, als wie auch immer. Aber auch als Gemeinde haben wir eine Verantwortung. Als Gemeinde haben wir eigentlich die gleichen Punkte. Ich will sie nicht nochmal wiederholen, habe sie alle genannt. Aber das, was in der Familie wir gefordert sind, als Väter, als Mütter, als Paten oder als Großeltern, egal, wie wir halt eine Familie sind, die gleichen Herausforderungen, die gleichen Aufgaben, die erwähnt sind, die haben wir auch als Gemeinde. Das authentische Leben, das Erzählen unserer Kinder. Und das wollen wir auch tun. Deshalb haben wir Team Possible, deshalb haben wir Teenager-Treffen, deshalb haben wir Krabbelmäuse und wie sie alle heißen. Na, Mosaik und Hau mich blau. Also, ich habe es mir alle aufgeschrieben, aber nicht schnell genug gelesen. Aber deshalb bieten wir das auch als Gemeinde an. Nur, es ist nicht mit ein paar Gefäßen getan, weil wir alle begegnen unseren Kindern im Foyer nach dem Gottesdienst, wenn sie rumrennen. Es sind unsere Kinder. Es sind unsere Gemeindekinder. Es sind nicht die Kinder der Eltern, die irgendwie gerade nicht aufpassen können, weil ihre Kinder jetzt rumwuseln. Nein, wir dürfen sie alle lieb haben. Und wir dürfen ihnen allen vorleben und sagen, hey, cool, dass du auch da bist. Manchmal denken wir das so auf unserer Augenhöhe, hey, toll, dass du da bist. Und merken gar nicht, hey, cool, dass du auch da bist. Manchmal müssen wir vielleicht dann auch auf Augenhöhe runtergehen und ihnen auch das Gefühl geben, du bist Teil von uns. Du bist Teil dieser Gemeinde. Du gehörst genauso dazu, wie ich dazu gehöre. Und ich möchte dir helfen, Jesus kennenzulernen für dein Leben. Auf Verantwortung, die wir als Gemeinde haben. Es ist, genau. Verantwortung der Jungen, die kommen ja auch nicht ganz vom Haken. Ein bisschen bei dem ganzen Thema Generationenwechsel gibt natürlich noch einen Punkt dazu, nämlich nehmt den Erfahrungsschatz der Alten ernst. Schätzt ihn nicht gering. Das ist die andere Seite. Den Alten muss man sagen, genießt den Esprit, den Elan, die Unverprägtheit der Jungen. Und den Jungen muss man sagen, schätzt es nicht gering, dass die Alten Erfahrungen gemacht haben mit Gott und schöpft davon, zehrt davon. Weil Gott hat nicht umsonst Generationen zusammengepackt, auch in Gemeinde, aber auch in Familie, zusammengepackt, damit wir uns gegenseitig ergänzen. Damit wir, je älter wir werden, immer wieder genießen, dass wir auch mal angeschubst werden, aber damit die Jungen auch immer wieder genießen dürfen, dass man sagt, sowas habe ich schon mal erlebt. An der Stelle musst du, glaube ich, aufpassen, das könnte in die und die Richtung gehen, weil das habe ich schon ein paar Mal erlebt. Und so kann sich das befruchten gegenseitig und segnen und zum Guten wirken. Aber es ist wichtig, dass wir das in gegenseitigem Respekt und gegenseitiger Verantwortung auch tun und leben. Und dann als, ich glaube, letzter Punkt, worum geht es eigentlich in dem Ganzen? Worum geht es auch in diesem Richtertext am Ende? Es geht einerseits natürlich um Gemeinde, einerseits natürlich um Generationen, würde ich sagen, aber es geht um das Ziel, was Gott mit seinem Volk hat. Es geht Gott um sein Volk. Und so geht es Gott bei Gemeinde oder bei uns um Gemeinde. Gott liebt Gemeinde. Gott denkt Gemeinde. Gott führt Gemeinde. Gott möchte die Gemeinde, von der wir ein Teil sind, zum Ziel führen, zu seinem Ziel führen, im Prinzip seine Braut sich bereiten. Es gibt so viele Bilder, die wir in der Bibel lesen über die Gemeinde, die Gott sich baut und wo jeder von uns seinen Teil führt. Genau, ich kürze jetzt ein bisschen ab, weil ich denke, vieles von dem, was ich hier mir überlegt habe, habe ich schon gesagt. Aber ich möchte auf den Punkt nochmal kommen. Gerade weil es Gott um Gemeinde geht und um Gemeindefamilie, ist es auch wichtig, dass wir uns bewusst sind, dass wir einander brauchen, einander ergänzen, eine Verantwortung haben und in dieser Verantwortung leben dürfen und sollen. Einerseits authentisch unseren Glauben zu leben, vorzuleben, miteinander zu leben und eigentlich auch das zu tun, was Tom letztes Mal schon als den roten Faden für die gesamte Richtergeschichte genannt hatte, nämlich ganze Sache zu machen mit Gott. Schlussendlich kommen wir immer wieder an diesen Punkt. Mach ganze Sache mit Gott, geh keine Kompromisse ein, tu, was er sagt, laufe voran. Und wenn wir sagen, okay, Generationenwechsel birgt Gefahren, hier in dieser Geschichte war der Generationenwechsel eine Katastrophe. Aber es muss ja so nicht sein und so stellt sich Gott das auch nicht vor. Sondern eigentlich möchte Gott, dass wir als Generationen zusammenleben und zusammen vorwärts gehen und zusammen erleben, was Gott an Segen für uns hat. Und das Allerbeste kommt jetzt wirklich zum Schluss. Und das unterscheidet uns als Christen grundlegend von der ganzen Geschichte, die wir mit dem Volk Gottes gelesen und gehört haben und hören werden. Gott ist unser Vater. Er selber hat zugesagt, dass er uns lehrt und unterweist. Und das darf uns auch als Väter entspannt machen oder als Mütter oder als Eltern. Nicht, dass wir uns zurücklehnen, das hebelt jetzt nicht alles aus, was ich vorher gesagt habe, aber es darf uns entspannt machen, insofern, wir werden Fehler machen. Wir machen alle Fehler mit unseren Kindern, wir werden Dinge versäumen, Gelegenheiten verpassen. Das passiert uns allen. Aber wir dürfen uns auch darauf verlassen, dass Gott derjenige ist, der selber seine Beziehung mit unseren Kindern baut und vieles ausgleicht. Und dass er uns lehrt, wer er ist, was er für uns getan hat und was unsere Hoffnung ist. Und wenn wir unseren Kindern beibringen, Bibel zu lesen, und wenn wir selber Bibel lesen zum Beispiel, und wenn wir unseren Kindern beibringen zu beten und selber beten, dürfen wir darauf vertrauen, genauso wie Gott durch sein Wort zu uns redet und im Gebet zu uns redet. Das wird er auch mit unseren Kindern tun. Und da kommt es nicht alles darauf an, dass wir alles hundertprozentig astrein machen, sondern wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott, wenn er einen Weg beginnt, dann führt er ihn auch bis zum Schluss durch. Amen.